Hallo und herzlich willkommen zu The Pet Food Family, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute hier bei mir zu Gast Kate Kitchenham, Moderatorin der Sendung Hund, Katze, Maus, Buchautorin und viel wichtiger, ein Herzensmensch. Ich sage vielen, vielen Dank, Kate, für deine Zeit und freue mich total auf alles, was du uns jetzt hier erzählen magst. Daher an dieser Stelle einfach nur noch Hallo und herzlich willkommen, Kate Kitchenham. Hi, Kate.
Hallo, schön, dass ich mal auch dabei bin.
Schön, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank schon mal für deine Zeit. Für mich alles andere als selbstverständlich und ich habe es dir eben schon vor der Aufnahme gesagt, du hast den Job, den ich sehr, sehr gerne hätte, weil du so viele unterschiedliche Dinge erleben darfst und das finde ich so großartig.
Ja, ich liebe es auch wirklich sehr. Also dieses Rumkommen, immer wieder spannende Menschen treffen, tolle Tiere kennenlernen, so ein bisschen eintauchen können in verschiedene Welten, das ist wirklich ein großes, großes Geschenk. Bin ich auch sehr dankbar für.
Wenn du jetzt so ganz kurz drüber nachdenkst, welche Erlebnisse kommen dir als erstes in den Kopf?
Oh je. Da wird jetzt Vox wahrscheinlich ein bisschen traurig sein, aber das stimmt tatsächlich. Hatte mal fürs ZDF ein ganz tolles Reportage gemacht, tierisch-britisch. Und da waren wir in ganz England unterwegs und haben tolle Sachen erlebt. Aber eine Sache werde ich nie vergessen und das war die Fuchsjagd. Und jetzt bitte da draußen keinen Schreck kriegen. Wir haben nicht wirklich Füchse gejagt. Das war natürlich früher in England das Lieblingshobby der elitären Klasse. Aber das ist ja zum Glück verboten worden. Jetzt werden keine Füchse mehr gejagt. Und dafür liebe ich auch die Engländer, dieser schwarze Humor, werden Jogger gejagt.
Finde ich dein Ernst.
Es gibt auch wirklich jedes Jahr freiwillige Jogger, die da mitmachen wollen. Und das ist eine riesige Meute von Bloodhounds. Und die stehen da alle, sind mega aufgeregt. Und dann kommen die Jogger und begrüßen die und machen die so ein bisschen heiß. Und dann wissen die, okay, ihr seid diejenigen, die wir jetzt jagen. Und dann haben die so ein bisschen Vorsprung. Und wir sind alle auf die Pferde raus. Und das ist dann ja immer so, dass die Landlords stellen dann wirklich ihre Felder zur Verfügung ab einer bestimmten Jahreszeit. Und dann darfst du da über die Felder galoppieren und über Hecken springen und so. Und da hatte ich eine Kamera vorne auf dem Helm und dann hatte ich auch so ein Pferd, das echt temperamentvoll war. Die haben mir gesagt, das ist der ruhigste. Und ich dachte so, ach du Scheiße, das ist der ruhigste. Okay. Und dann ging es los und wir hatten überall Kameras positioniert und das Team ist immer weitergefahren mit dem Auto, hat mich dann wieder irgendwo abgefangen und dann gefilmt, wie wir vorbeigeritten sind und vor uns immer diese Bloodhounds am Bellen und es war so schön und irgendwann saß du am Horizont dann die armen Jogger. Und die wurden dann irgendwie natürlich gestellt und wurden abgeschlabbert und es wurde sich über die gefreut und es war sehr, sehr schön. Und das war wirklich so beeindruckend, so dieses durch die Natur auf dem Pferd mit den Bloodhounds und alle haben zusammen Spaß. Auch die Pferde hatten richtig Spaß, die wollten richtig.
Und so krass, immer wenn ich so Bilder oder Videos davon sehe, denke ich, wie friedlich es untereinander dann ablaufen kann, obwohl so viele da sind. Ne?
Wahnsinn, also auch die Pferde untereinander, das war so... Die wussten, das waren auch alles so alte Hasen, die haben das alle schon x-mal mitgemacht, die kamen da schon hin und waren schon völlig aufgedreht und dann musste man sie echt zurückhalten, bis es dann endlich losging und dann musste man echt immer gucken, dass man so einigermaßen die Spur hält, dass man sich nicht gegeneinander umrempelt und so. Also Mensch und Tier hatten einfach richtig Bock.
Suchst du dir selber aus, was ihr macht? Kannst du Wünsche äußern?
Ja, also vor allen Dingen kann ich sagen, das mache ich nicht. Und das ist mir auch ganz wichtig. Also es gibt so ein paar Sachen, ich habe ja Verhaltensbiologie studiert und mir liegen jetzt natürlich, also Hunde sind mir tatsächlich am vertrautesten, am nächsten, aber ich renne für alle Tierarten. Und ich möchte eben halt einfach zeigen, wenn wir uns für eine Tierart begeistern und die gerne halten möchten, dass wir ihren Bedürfnissen gerecht werden können. Also dass es nicht nur für uns toll ist, dass wir das großartig finden, irgendwie einen Leguan oder einen Ara zu halten, aber für das Tier selber ist das Kacke, weil es eigentlich vielleicht ganz anders leben wollen würde. Und deshalb gibt es zum Beispiel sowas wie Großpapageien, wo ich nicht dabei bin. Es sei denn, es geht wirklich um Tierschutz und die Tiere dort im Tierschutz werden so gehalten, dass sie richtig fliegen können. Also jetzt fahre ich zum Beispiel demnächst in eine Großpapageienflughalle, wo eben halt Tierschutztiere aufgenommen werden. Und die haben so ein riesiges Tennishallending da irgendwie gekauft. Und da können die richtig fliegen. Und das ist für mich die Voraussetzung, dass ich irgendwo hinfahre, dass Vögel auch wirklich fliegen können. Und so kleine Gehege, sorry, alle an alle da draußen, die diese Vögel halten, ist für mich kein Ersatz für wirklich fliegen können.
Krass, jetzt sind wir so kurz dabei und schon so tief drin mit so wichtigen Aussagen. Ja. Was würdest du sagen, wie wichtig ist es, dass jeder, der heute ein ganz klein bisschen Reichweite hat, sich auch mal positioniert und auch mal dann die doch eher unangenehmen Themen anspricht, für die Tiere halt?
total wichtig, ne? Also das ist ja was, wo du gleich weißt, dass du richtig Dresche bekommst. Ne? Wir leben eben halt in einem Zeitalter, wo das so leicht ist, irgendwie um dich herum so eine Meute von Leuten zu versammeln, wenn du dich positionierst, die dann so richtig dich haten für irgendwas. Ne? Also jetzt bleiben wir im Beispiel irgendwelche Exotenhaltungen oder so. Ich finde es immer wirklich richtig, dass wir auch alle unterschiedliche Meinungen haben zu bestimmten Themen, aber wir sollten respektvoll miteinander umgehen. Und ich finde es auch wirklich gut, wenn Leute mir sagen, ja, finde ich schwierig, dass du das und das gesagt hast, weil ich mache es eben halt so und achte drauf und das so pauschal zu sagen, kann ich da gerne mit drüber reden und so, aber es ist eben halt in dem Moment, wo du dich positionierst, bist du immer in der Gefahr, dass du einen kleinen Shitstorm riskierst und das macht es echt schwierig heutzutage auch, gerade wenn man so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, aber umso wichtiger, dass man es tut, weil wer, wenn nicht wir, ne? Also ich meine, das ist ja, dafür solltest du deine Reichweite auch wirklich nutzen.
Wie gehst du damit um, wenn du merkst, dass dann Gegenwind kommt?
Ich muss sagen, ich habe zum Glück selten Gegenwind. Ich versuche tatsächlich, weil vielleicht auch, weil ich schon so lange dabei bin, ich bin ja so ein bisschen groß geworden mit Social Media, hört sich jetzt so doof an, aber ich habe angefangen irgendwie und da war gegen Facebook ja auch irgendwie gerade los. Ich bin ja nun schon etwas älter. Ich habe früh einfach gelernt, Dinge so zu formulieren. Auch im Fernsehen versuche ich das immer so hinzukriegen, dass ich keine Angriffsfläche biete und trotzdem informiere. Also, dass ich, also ich sage immer so, ich bin jetzt nicht so, obwohl ich einen kleinen Terrier habe und das sehr liebe, diesen griffigen Typen, bin ich eher der Typ Golden Retriever. Ich bin nett, aber ich benenne trotzdem Dinge. Aber ich mache es auf eine nette Art. Und deswegen habe ich tatsächlich selten das Problem, dass ich massiv angegriffen werde. Aber wenn man mich zu bestimmten Themen fragt, würde ich auch ganz klar meine Meinung deutlich sagen. Und dann in dem Moment bist du natürlich immer aber es ist mir dann auch egal. Wenn du wirklich überzeugt bist von irgendwas, dann ist es völlig wurscht. Dann muss man auch dazu Stellung beziehen.
Und jetzt ist natürlich bei dir noch das Besondere in Anführungsstrichen, dass du einfach auch diesen großen fachlichen Background hast und das natürlich auch nochmal ganz anders einordnen und begründen kannst dann.
Ja, also ich rede sowieso eigentlich nur über Dinge, von denen ich wirklich auch Ahnung habe. Also beispielsweise, meine Tochter hat Politikwissenschaften studiert, hat gerade ihre Bachelorarbeit mir gegeben zum Durchlesen. Ich habe fast gar nichts verstanden davon. Aber ich finde das mega spannend, irgendwie ihre Positionierung und wie sie das alles einordnet. Aber da würde ich mich überhaupt nicht trauen, irgendwas zu sagen, weil ich viel zu wenig Ahnung habe von, also ich habe viel zu wenig Hintergrundwissen. Aber ich bin so nerdig in dem Bereich Verhaltensbiologie. Und wenn ich da eine Überzeugung habe, natürlich, dann diskutiere ich sehr gerne. Das macht dann auch Spaß.
Was ist das, was dich an dem Thema so sehr fasziniert? Warum hat es dich so gecatcht, dass du sagst, du bist da heute so ein bisschen nerdig unterwegs?
Das, bis heute hat es nie nachgelassen. Ne? Ich meine, das ist ja etwas, was uns unter Garantie verbindet, Jan. Wenn man so eine große Freude daran hat, eine so tiefe Freundschaft aufzubauen zu einer anderen Art, wie wir das können zu Hunden, da sind Hunde ja auch wirklich speziell. Wer da einmal Blut geleckt hat, der Feuer gefangen hat, der ist ja sozusagen so ein bisschen ja auch süchtig danach. Also mir geht das so. Ich bin oft genervt, davon einen Hund zu haben. Ich habe auch bis sonntags morgens oft genervt. Ich bin oft genervt, wenn irgendwie Stürme sind und ich muss dann mit meinem Hund um Block ziehen und so, weil da auch nochmal raus muss und so. Es ist nicht immer nur alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich könnte niemals ohne die Freundschaft zu einem anderen Lebewesen leben. Das ist so. Ich finde das so toll, dass das möglich ist, dass wir über eine Art Grenze hinweg uns miteinander so innig, so eine innige Beziehung eingehen können, wie zu Hunden, auch zu anderen Tierarten, aber besonders zu Hunden. Und dieses Hineinschlüpfen können in die Sichtweise eines Gegenübers. Ich meine, wir sind unterschiedliche Menschen. Wir wissen nie, wie wir die Welt wahrnehmen jeweils. Auch da im Dialog mit unserer Art ist es ja oft auch schon schwierig zu verstehen, wirklich, wie sieht jemand anderes die Welt. Und dann ist es ja fast schon anmaßend zu sagen, ich verstehe die Sicht eines Hundes auf die Welt. Aber umso länger man sich mit Hunden beschäftigt, umso mehr kriegt man ja auch mit, wie klug die uns analysieren und wie gut die uns im Blick haben. Also die verhundlichen uns ja die ganze Zeit, um uns besser zu verstehen, um uns zu durchschauen, um uns vielleicht zu irgendwas zu bekommen, was sie so gerne hätten. So, und das, nichts anderes tun wir ja auch. Und das dürfen wir tun. Also es ist mir auch immer ganz wichtig, diese Angst zu vermenschlichen. Klar, die ist da und da sollte man auch immer wachsam sein. Aber wir haben gar keine andere Möglichkeit, als einen Hund zu vermenschlichen, weil wir immer nur von dem ausgehen können, wie wir die Welt erleben. Wenn wir dann eine große Portion Wissen dazu packen, uns das aneignen, uns das versuchen zu verstehen, wie Hunde ticken, die Hundesprache zu durchdringen, dann kommen wir irgendwann zu dem Stadium, dass wir erkennen, ja, das ist wichtig, dass wir erkennen, wie Hundekommunikation funktioniert und was es bedeutet, wenn ich hier so einen Schneidezahn sehe und den Nasenrücken gerunzelt ist und so. Aber wenn wir dieses Stadium erreicht haben, können wir auch ganz viele Parallelen erkennen zwischen uns und Hunden. Und das macht uns das Zusammenleben mit Hunden ja auch so leicht, wenn wir da auch dann weniger verkopft, intuitiv rangehen und diesen individuellen Hund, dieser besonderen Rasse, dieser faszinierenden Tierart als unseren Freund bezeichnen können.
Wenn ich deinen Hund fragen würde, wie er die Freundschaft zu dir beschreiben würde, was würde er sagen?
Also Nox ist, glaube ich, ein ziemlich harter Kritiker. Ne? Also der liebt mich, ohne Frage. Der würde jeden Scheiß mitmachen, aber der findet echt, dass ich oft ziemlich großen Scheiß mache. Aber dann hat er eben halt sich in Katie verguckt und deshalb ist er an meiner Seite. Er ist ein typischer Terrier. Er hat eine ganz klar ausgeprägte eigene Meinung, die darf er auch haben. Also er knurrt zum Beispiel oft, wenn er irgendwas Kacke findet. So, man sagt so, Nox, tut mir leid, wir müssen da jetzt durch. Das ist jetzt kurz mal Phase. Und er weiß, danach ist auch wieder alles gut und dann darf er auch entscheiden und dann hat er mal seine Rechte und so. Aber manchmal gibt es so Situationen, da müssen wir beide durch. Das kennt er, er ist ein total loyaler Typ, er macht das mit mir, aber er sagt mir kurz seine Meinung und dafür schätze ich ihn sehr. Und ja, ich fordere viel von ihm, aber ich glaube, er würde sich immer wieder dieses Leben aussuchen, weil er genau das an meiner Seite auch sehr liebt, nämlich genau, was du am Anfang meintest, so dieses Abwechslungsreiche. Er wäre eigentlich gerne jetzt langsam ein Spießer mit Strickjacke auf dem Sofa, könnte er sich jetzt langsam auch gut vorstellen, weil er wird eben halt auch 10. Aber so dieses mit mir mit dem Zug ICE unterwegs sein, irgendwie über irgendwelche Bahnhöfe rennen und zu versuchen, noch irgendeinen Anschlusszug zu kriegen, Vollgas zu geben, mit dem Rollkoffer irgendwie da durch sich zu schlängeln und dann wieder im ICE sitzen und dann irgendwo irgendwas neue Hundesportart ausprobieren zusammen, die wir beide noch nie gemacht haben und neue süße Hündinnen kennenlernen, mit ein paar Rüden ein bisschen rumzuprollen, immer wieder was Neues, findet er geil. Bin ich mir ziemlich sicher. Auch wenn er ein bisschen meckern würde, weil das seine Charaktereigenschaft, findet er es eigentlich geil.
Was ist sein Lieblingshobby von all den Dingen, die ihr ausprobiert habt?
Seins. Ach so. Ja, jetzt, das wird dir gefallen, weil er liebt Agility. Er liebt es so sehr, aber ich habe keine Zeit. Und das tut mir wirklich leid, weil wenn er wirklich einen Sport sich aussuchen würde, dann wäre das der. Und wir haben, glaube ich, in unserem Leben 3 Stunden mitgemacht und er war echt gleich, weil er ist, du kennst ihn ja, er ist so natürlich mega motiviert, findet es geil. Alles, was mit Tempo ist, bei ihm muss man aufpassen, dass er da nicht überdreht, dass man ihn einigermaßen ruhig hält dabei. Aber der verlernt auch so schnell und der hat so eine Geschwindigkeit und so eine Motivation. Der wäre wirklich gut geworden. Und da ich immer so viel unterwegs bin, kann ich eben halt nicht an so regelmäßigen Terminen teilnehmen. Und dadurch habe ich das immer mal so zwischendurch gemacht, aber nie so, dass wir wirklich gut geworden wären und nie so, dass er wirklich zu seinem Recht gekommen ist. Aber er findet zum Beispiel auch Dummy-Training total mega. Aber ich bin da völlig ehrgeizbefreit. Ne? Also er muss zum Beispiel nicht sitzen und das halten. Das ist überhaupt nicht Terrier-Art. Ich hätte das bestimmt hinbekommen, wenn ich da mehr Ehrgeiz gehabt hätte mit ihm. Habe ich aber nicht, weil ich auch immer der Meinung bin, er muss so viel leisten an meiner Seite und ein paar Macken kann ich ihm auch echt lassen. Und er darf jeden Dummy totschütteln auf dem Weg zu mir und den auch noch kurz behalten, bevor er mir dann ihn vor die Füße wirft. So, da würden wir natürlich bei jeder Prüfung gnadenlos durchfallen, aber es ist uns egal. Wir haben Spaß.
Ist das dein Verständnis von auf Augenhöhe zusammenleben?
Absolut. Also ja, ich finde, in bestimmten Situationen, ich bin schon auch ehrgeizig, müssen wir echt Leistung abrufen, beide zusammen. Beispiel, wir haben eine, hier 1, 2 oder 3 war ich mal mit ihm. Das ist ja so eine Sendung, wo das Publikum da alles Kinder, die dann da rumtrampeln und dann sollte er da verschiedene Sachen machen. Auch so einen kleinen Agility-Parcours haben wir gemacht, aber dann sollte er auch noch mit Kindern was zusammen machen. Das haben wir dann so ein paar Mal geübt, so 2-mal, 3-mal. Und dann wusste er, okay, das soll ich machen. Und dann war Live-Sendung. Und dann musste er on point funktionieren. Also er soll süß, er soll lustig sein und es muss jetzt nicht perfekt sein, aber er muss schon das alles so machen, wie wir es vorher 3-mal geübt haben. Und dann liefert der Vogel ab. Der walzt es irgendwie und der liefert dann ab, egal ob da Kinder kreischen, irgendjemand mit den Füßen trampelt, welche klatschen oder so. Der ist dann total konzentriert bei mir. Aber ansonsten in seinem ganz normalen Hundeleben, also ich erwarte Zuverlässigkeit im Rückruf und beim Bleiben und sowas, keine Frage, da verstehe ich auch gar keinen Spaß. Aber ansonsten liebe ich ihn so, weil er Nox ist, weil er so ist, wie er ist. Und da muss er nicht irgendwie High-Performance leisten jeden Tag. Gar nicht. Er soll einfach ein ganz normaler Hund sein. Und für mich steht im Vordergrund, dass wir zusammen Dinge machen in unserer Freizeit, die ihm Spaß machen. Und deswegen ist mir das egal, ob er mir einen Dummy totschüttelt und vor die Füße schmeißt. Hauptsache, er hat Spaß.
Das ist so witzig, ne? Alles, was du sagst, ist quasi die Hauptaussage, die ich in meinem Job treffe.
Okay, sag.
Also wir haben so eine hohe Deckung in dem, was wir sagen. Ja, also lass dem Hund auch ein Stück weit das, was er gerne möchte. Und all diese Dinge, die du gerade, ne, dann gibt es Themen, wo wir nicht diskutieren, weil ich es einfach besser weiß als er, weil ich der Mensch bin und wir uns in der menschlichen Welt einfach zurechtfinden müssen.
und ich die Konsequenzen absehen kann, die er nicht absehen kann. Und dafür bekommt er auf der anderen Seite irgendwo einen ganz großen Freiraum, wo ich sage, komm, das ist jetzt deine Zeit, hier kannst du deine Persönlichkeit ausleben. Und ich finde es so spannend, was du sagst, dieses, ich liebe ihn, weil er Nox ist. Und nicht, weil er irgendwas macht, sondern weil er genau so ist, wie er ist. Und ich glaube, da müssen wir heute alle ein bisschen wieder hinkommen, dass wir die Hunde einfach dafür lieben, dass sie genau dieser Hund sind. Und ich, jetzt ist es dein Podcast, jetzt rede ich so viel, aber ich erlebe es heute viel.
Ich finde, Dialog ist immer viel wichtiger, als wenn immer nur einer sabbelt. Erzähl mal. Ja.
Prima. Ich finde es, ich erlebe es heute so oft, dass Leute gerade zu mir ins Training oder ins Seminar kommen mit so einer hohen Erwartungshaltung an diesen Hund, der dann da neben ihnen steht und wo du vorher schon so von außen drauf guckst und denkst, ey, du armer Knirps, das kannst du nicht erfüllen. Und jetzt lass uns mal irgendwie schauen, nicht, dass wir den Hund besser kriegen, das können wir gleich auch noch machen, das ist schnell gemacht, dafür haben wir Training, aber lass uns mal irgendwie schauen, dass wir dich wieder dahin kriegen, dass du deinen Hund magst und nicht hier nachher weggehst und enttäuscht bist von dem, was er gemacht hat.
Sehr gut.
Und das hat sich so verändert in den letzten 20 Jahren irgendwie. Und ich will mich da gar nicht rausnehmen. Ich habe mich da bestimmt auch mal irgendwo verändert, bin glücklicherweise dann irgendwo wieder abgebogen und habe, glaube ich, den Weg zurückgeschafft. Aber das ist echt so eins der größten Struggle, die ich gerade in der täglichen Arbeit erlebe.
Ja, die Leute kommen natürlich auch zu dir mit diesem Erwartungsdruck irgendwie, ne? So, sie wollen jetzt mal endlich richtig gut werden und das Maximum rausholen, was sie rausholen können mit diesem Hund. Und dann ist immer so diese Gefahr, dass man die Bedürfnisse des Hundes oder dieses Individuum so ein bisschen aus dem Blick verliert. Wozu habe ich eigentlich einen Hund? Das sollten wir uns immer mal wieder fragen. Was ist die Grundmotivation gewesen, dass ich mit dieser Tierart zusammenleben möchte? Mhm. Was macht es so lebenswert und so schön? Und ich bin eine ganz große Freundin davon, zusammen Ziele zu haben. Ich glaube auch, dass Hunde, die etwas können, die etwas gelernt haben, Leistung erbringen können, Herausforderungen meistern können, dass es unterm Strich, auch wenn sie in dem Moment voller Energie und Motivation sind und eine hohe Erregungslage haben, unterm Strich die gelassenen, entspannten, glücklicheren Hunde sind. Also nicht jede Hunderasse braucht unbedingt, also ein Kuvach muss jetzt kein Agility-Turnier mitmachen, aber aber es gibt eben halt Hunde, die lieben das, einen Job zu haben und die lieben es, was zu lernen und was zu leisten und dafür Anerkennung zu bekommen. Und so ein bisschen wie wir auch, die dann einfach eine Ausbildung haben und stolz sind auf irgendwas, wo sie Kompetenzen erworben haben und für etwas stehen und dafür von außen auch gewürdigt werden, finden das Hunde auch toll. Die lieben es, gewürdigt zu werden für etwas, was sie gut können. Das aber so hinzubekommen, dass wir damit nicht, und ich glaube, das ist, glaube ich, das, was mich auch oft stört, so dieses sich vergleichen. So, dein Hund pöbelt an der Leine und du siehst die anderen Hunde, die da irgendwie total entspannt an dir vorbeigehen, bist mega frustriert und dann schütteln vielleicht die anderen Leute auch noch mit dem Kopf, weil dein Hund an der Leine Theater macht. So, dieses so, die andere verurteilen und sich vergleichen und sich hervorstellen wollen, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es immer darum zu gucken, so, warum macht dein Hund denn das überhaupt? Was ist hier vielleicht das Kernproblem in eurer Beziehung? Wie kommen wir denn daran? Und dann wird sich das andere auch, dann erst können wir daran arbeiten, dass er damit konkret aufhört. So, und dass man da ein bisschen von wegkommt und auch liebevoller im Umgang miteinander ist. Also sich mehr Hilfe anbietet und sich so freundlicher begegnet einfach. Ich habe so das Gefühl, es wird immer mehr so ein sich abschotten und andere Hundehalterinnen und Hundehalter sind alle doof und ich mache das richtig und die machen das nicht richtig. So dieses so ein bisschen lockerer mal wieder werden und sowohl im Umgang miteinander als auch mit dem Hund, den Hund mehr Hund sein lassen, Ansprüche haben, aber ansonsten, ich fand das schön, wie du es gesagt hast, ich finde, das ist dieser Fairness-Gedanke in der Hundeerziehung oder im Umgang mit Hunden. Wir wollen was von ihnen und das können die auch leisten, aber wir müssen im Gegenzug ihnen auch ganz viel bieten. Nicht immer nur dieses Erwarten, sondern Hund sein dürfen ist so, so wichtig und glücklich werden dürfen ist so, so wichtig.
Einer der schönsten Sätze, den ich mal lesen durfte und den kannst du dann gleich auf alles übertragen und nicht nur auf Agility, war der Satz, ich habe einen Hund oder anders. Ich habe einen Hund und mit dem mache ich Agility oder ich mache Agility und dafür hole ich mir einen Hund.
Ach, ja.
Und das hat so auf den Punkt gebracht, weißt du, wo ich dachte, ey, das sagt es komplett aus. Und wenn du das ganz ehrlich für dich kurz hinterfragst, also jeder für sich dann, dann hast du die Antwort. Und dann sind wir wieder da, wo du gerade warst, finde ich, nämlich bei dem, wo ist euer eigentliches Problem? Euer eigentliches Problem ist dann nicht, dass er Hunde anbellt oder keinen Sitz macht oder im Agility eine Stange fällt oder whatever, sondern euer eigentliches Problem ist auf der Beziehungsebene. Und da müssen wir mal hingehen und mal kurz hingucken. Und dann wirst du merken, dass ganz viele Dinge, die du im Alltag merkst, sich verflüchtigen, weil ihr an der eigentlichen Ursache gearbeitet habt.
Sehr schön, sehr gut.
Ich finde es sehr spannend, wie Hundetraining sich entwickelt hat und ich finde es, ich liebe alles, was du sagst. Ich habe mich sehr auf die Aufnahme gefreut und es ist jetzt schon so, dass ich sage, cool, ne, ich darf dich hier heute kennenlernen. Das ist ein großes Privileg für mich, dass Menschen sich Zeit nehmen, um mit mir hier zu reden. Und ich erlebe dich genauso, wie ich dich quasi im Fernsehen sehe und wie ich mir vorgestellt habe, wie du bist. Und das ist cool, weil es authentisch ist.
Ja, aber ich meine, das ist, das kann ich nur alles so zurückgeben. Ich war auch ganz neugierig auf das Gespräch mit dir, weil, und das ist ja, glaube ich, auch etwas, ich habe mir immer vorgenommen, ich möchte nie anders sein, als ich bin. Und wenn ich irgendwas mache, wo ich nicht hinterstehe, das mache ich einfach nicht. Irgendwie. Und ich bin, das mit dem Fernsehen, das ist ja auch immer so eine Sache, das hat sich so ergeben. Und wenn es irgendwann, und das wissen die auch alle so, wenn es irgendwie für mich kein Format gibt, was mir gefällt, mache ich das einfach auch nicht mehr. Dann tingle ich wieder durchs Land und gebe Seminare und Vorträge. Das habe ich geliebt und ich vermisse das sehr. Ich vermisse diesen direkten Kontakt zu den Hundetrainerinnen und den Hundehaltern irgendwie, weil man ist so im Kontakt miteinander. Man sieht die Fragezeichen im Gesicht und hast du noch eine Frage dazu? Und okay, das kann ich vielleicht nochmal besser erklären, so und so. Und beim Fernsehen musst du dich immer so kurz fassen und es ist immer so, du musst so viel weglassen, was auch noch wichtig wäre zu sagen. Das ist echt eine Challenge, auch für mich. Ich habe da eine große Reichweite. Das ist das, was mich daran reizt. Dass ich, und da geht es mir ja eben auch um Handlung. Wir machen ja auch viel Hund. Aber mir geht es auch um Meerschweinchen. Mir geht es auch um Kaninchen, Mäuse. Das sind alles Tierarten, die so gruselig immer noch gehalten werden heutzutage. Und wenn ich da ein bisschen zu beitragen kann, es gucken ja immer über 1,2 Millionen oder so, gucken immer Hund, Katze, Maus. Und dann weißt du, wenn davon nur 5 Leute, die zu Hause irgendwie immer noch ein Meerschweinchen im Kinderzimmer auf dem Boden in so einem Käfig stehen haben, sagen so, ach so, die brauchen ganz viel Platz zum Rumrennen und mit einem Kaninchen als Gesellschaft sind die gar nicht glücklich, die brauchen einen Artgenossen. Wenn ich das erreiche, dass sie anfangen nachzudenken und vielleicht sogar ihre Tiere weggeben, meinetwegen auch ins Tierheim, wo sie dann in besserer Haltung vermittelt werden, bin ich schon total happy. So, und deswegen mache ich das so lange, wie ich das Gefühl habe, dass das gefragt wird. Und ich bin aber nicht, ich brauche das nicht für mein Ego oder so. Also es hat sich so für mich ergeben und es macht mir Spaß und ich habe da, hört sich so blöd an, ne? Aber ich glaube, das ist ja auch was, nee, da muss man sich eigentlich nicht für schämen, finde ich. Das ist eigentlich was Gutes. Wir haben eine Mission. Uns sind Hunde eben nicht egal. Du liebst das, was du tust und du möchtest was erreichen. Sei es, ob du eben halt da im Training bist mit den Leuten und versuchst, sie wieder zu öffnen für diese besondere Persönlichkeit Hund und das mal den Hund wiederzusehen, abseits davon, dass der auch noch geboren ist, um richtig geil Agility machen zu können, das Potenzial in sich hat, ist es einfach nochmal eine wunderbare, süße Persönlichkeit, die man lieben kann und sollte dafür, dass sie so ist, wie einzigartig ist, wie sie ist. Und das da wieder so hin zurückzukommen, dieses, dass es okay ist, dass du eine Mission hast, dass du brennst für etwas. Und wenn es dann, finde ich, auch noch so eine positive Mission ist, umso besser, dann kannst du ja wirklich auch was bewirken im Leben von Hunden, Meerschweinchen, Kaninchen und Mäusen, wo vielleicht andere Leute drüber lachen. Natürlich, es gibt heutzutage wirklich wichtige Themen, über die wir uns Gedanken machen sollten, wo wir auch Gedanken machen sollten, aber jedes Leben ist wichtig und ich finde es gut, wenn es mehr Menschen gibt, die dafür brennen.
So spannend. Ich darf mit so vielen Leuten reden, die so bekannt sind. Ich habe zum Beispiel auch mit Martin Rütter aufnehmen dürfen. Und er sagt eins zu eins dasselbe wie du. Er hat eine Mission, er hat eine Vision und dann auch wieder das, was du eben gesagt hast. Du möchtest nicht anders sein, anders werden. Und er hat mein Gespräch oder unser Gespräch als ein Gespräch unter Kollegen tituliert. Und ich dachte so, nee, mein Freund, wir haben hier schon gerade so ein bisschen Fanboy und Star hier im Raum. Aber nein, und das ist so cool, weil egal mit wem ich rede, alle ordnen diese Dinge immer gleich ein. Und dann denke ich so, lass uns doch mal alle ein bisschen positiver gegenseitig sehen und supporten. Und ich habe es auch in der Aufnahme mit Martin gesagt, wenn wir mal die Energie, die wir in das Schlechtreden von dem, was wir nicht gut finden, in das Gutreden von dem, was wir gut finden, stecken würden, wo würden wir hinkommen, ne? Irre.
Das stimmt wohl. Obwohl ich es auch immer gut finde, sich auch so gegenseitig irgendwie anzuschubsen und so zum Nachdenken zu bringen. Also sowas finde ich auch immer super bereichernd. Also ich finde das auch schön, mal sowas zu hören. Also wieso hast du das denn so gemacht? Hätte man das nicht auch so machen können? Weißt du, so das finde ich total cool. Und dieses, was du gerade sagtest, so mit diesem Fanboy-Moment, das verstehe ich total. Martin ist natürlich auch eine Megagröße. Ich persönlich seh das gar nicht, ne? Also ich finde das total toll, was du für Know-how hast in dem Bereich Agility und würde wahnsinnig gerne mich mal 3 Tage daneben stellen und lernen und würde das alles aufsaugen und ich sehe sowas gar nicht.
Hey, du bist herzlich eingeladen.
Ja, Zeitfaktor ist so ein bisschen das Problem bei mir, aber würde ich wahnsinnig gerne. Vielleicht kriegen wir es ja auch mal hin. Never say no, never ask, aber es ist, ich glaube, dieses, das steckt irgendwie in vielen und das finde ich aber wichtig. Das gehört, glaube ich, für mich in die gleiche Richtung. Auch wenn ich wenn ich mir Brötchen kaufe. Ich sehe nicht irgendwelche Diskrepanzen und so, weißt du, so, das ist für mich so, egal wer mir gegenübersteht, ich sehe den Menschen. Und wenn ein Mensch ein netter Typ ist und coole Ideen hat, dann fange ich Feuer und dann geht's los, dann kann man sich austauschen. Das ist mir total schnurzpiep, egal welchen Schulabschluss jemand hat, ob er studiert oder eine Ausbildung. Weißt du, so, das ist mir alles wirklich kackegal. Ist mir wirklich kackegal. Das sagt auch überhaupt nichts darüber aus, wie intelligent erfahren oder in Anführungsstrichen wertvoll jemand ist. So. Ich lasse mich immer wieder gerne vom Gegenüber überraschen. Es ist mir wirklich egal, ob mir Martin gegenüber sitzt oder eine Bäckerei-Fachverkäuferin. Es ist mir egal.
Ja, und ich glaube, das merkt man, das merke ich gerade. Ich denke, die Zuhörer merken es auch. Und das macht es einfach so angenehm, jetzt gerade mit dir zu sprechen. Weil es wirklich genau das Gefühl ist, was du gerade sagst. So, lass uns kurz nochmal zu Hund, Katze, Maus zurück. Du sagst, ihr macht nicht nur was mit Hunden, ihr macht was mit ganz vielen Tieren.
Lisa?
Welches Tier hast du da kennengelernt, von denen du vorher nicht gedacht hättest, dass du diese Arten mögen könntest?
Na, nee, das gibt's
oder magst
nicht
du einfach alle
ich
Tiere?
Ich mag alles. Das ist wirklich so. Ich finde es ganz faszinierend, weil ich glaube auch, dass es wirklich was Angeborenes ist. Also ich habe schon als Kind, ich habe mich ein einziges Mal geprügelt in meinem Leben. Und das war mit einem Jungen, der war viel älter als ich. Und der hat einem Schmetterling einen Flügel ausgerissen. Und ich glaube, ich war da so 6 oder so. Und ich war so wütend, wie man sowas tun kann. Also ich habe schon immer keinen Unterschied gesehen zwischen dem Menschen, das hört sich, ich weiß, dafür wird man jetzt zum Beispiel auch zu Recht, können ruhig andere Menschen anderer Meinung sein, zwischen einem Menschen und einer anderen Tierart. So, ich habe so einen krassen Respekt vor allem. Ich liebe Regenwürmer. Wenn ich irgendwo einen Regenwurm in der Pfütze sehe, muss ich zwanghaft absteigen vom Fahrrad und schieb zurück und hol den aus der Pfütze und leg den irgendwo in die Erde. Ich liebe alle Tierarten und ich finde Spinnen mega faszinierend. Ich habe für Hund, Katze, Maus, ich habe eine Idee, genau. Doch, man muss ja auch mal ehrlich sein. Also einmal hatte ich Vorurteile gegenüber einem Dreh. Eine Instagram-Seite, für die ich jetzt auch gerne Werbung mache. Insektenmakrofilme, bitte guckt euch das mal an. Insektenmakrofilme. Auf einer Social-Media-Plattform, die mit I anfängt.
Wir können das hier sagen. Instagram. Wir können hier alles sagen.
Dürfen wir das? Okay, gut. Ja.
Ja, die können ja alles sagen.
Und die Frau ist der Hammer. Die hat während Corona, weil sie auch noch sehr krank ist und dann auch extra sich schützen musste, durfte die wirklich gar nicht mehr rausgehen. Und dann hat die sich solche Makroobjektive besorgt und hat angefangen, die Spinnen sich anzugucken, die in ihrem Zimmer leben. Und Ameisen hatte sie dann in so einer Tischritze, hat sie entdeckt, lebten Ameisen und so. Und dann hat sie angefangen, die zu beobachten, zu filmen und zu analysieren, deren Verhalten. Und ich bin da hingefahren und dachte so, wir waren vorher bei Frettchen, solche kleinen, süßen Chaoten, da ist so ein witziger Dreh. Und dann anschließend hatten wir irgendwie so eine Schildkrötenhilfe, wo wir hinfahren wollten, die vernachlässigte Schildkröten aufnehmen. Ich mich wahnsinnig drauf gefreut, die Frettchen waren so witzig. Und dann zwischendurch in so ein Wohnzimmer, wo wir Spinnen und Ameisen beobachten, wo ich finde diese Tierarten faszinierend, aber für mich war das so, okay, finden das andere Leute spannend, also was machen wir denn da? Und das war einer der coolsten Drehs. Wir hatten so viel Spaß, wir haben so spannende Sachen rausgefunden und wir sind den Tieren so nahe gekommen und die Frau hat mit so einer Faszination von ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern gesprochen und so viel Respekt. Es war so schön. Ich kann gar nicht sagen, dass, also natürlich, wie gesagt, also Hunde sind mir am nächsten. Das ist einfach so, das mit denen, die treffe ich und man weiß, wie sie ticken. Und man hat gleich einen Draht und es ist einfach easy. Bei anderen Tierarten hat man vielleicht ein bisschen mehr Respekt, weil sie an nicht ganz so getraut sind von der Körpersprache. Aber eigentlich gibt es für mich nicht die Tierart, die ich doof finde oder so. Ich habe große Vorbehalte zum Beispiel gegenüber Reptilienhaltung und so. Also da finde ich das ganz schwierig, dem gerecht zu werden. Bis hin zu unmöglich. Und ich habe auch ganz große Vorbehalte häufig, weil ich ganz häufig denke, dass Menschen solche Tierarten auch halten wollen, um damit irgendwas nach außen zu transportieren, irgendwas über sich aussagen zu wollen. Ohne jetzt pauschal zu sagen, das ist immer so. Aber ich bin da einfach sehr, sehr vorsichtig. Und deswegen bin ich auch da mit diesen Themen, dass jeder, der da Hund, Katze, Maus kennt, wird festgestellt haben, seitdem ich da bin, finden diese Themen wenig Raum. Weil ich ganz oft sage, nein, mache ich nicht, möchte ich nicht, nein. Nein, das ist mir nicht, hört sich jetzt doof an, aber die Haltung ist mir nicht gut genug. Die Terrarien sind mir zu klein. Nein, ich möchte nicht irgendwie dafür Werbung machen, dass das so okay ist. Also das hat nichts damit zu tun, dass ich diese Tierart nicht mag, dass ich irgendwie irgendwelche Terrarientiere nicht mag, aber es hat einfach damit Respekt zu tun. Dass ich der Meinung bin, es ist schwierig, deren Bedürfnissen wirklich gerecht zu werden.
Ja, das ist so spannend. Als du das gerade erzählt hast, musste ich an eine Aussage von Christiane Rohn denken, mit der ich sprechen durfte, die Gründerin vom Argenhof. Ja? Und sie hat gesagt, alle Lebewesen auf dieser Welt sollten in unserer Wahrnehmung viel gleichwertiger sein, auch wenn sie nicht immer denselben Wert haben in der Ansicht. Es ging so um die Diskrepanz zwischen Hunden und Schweinen zum Beispiel, wo wir uns relativ schnell klar machen, ne, wenn du einen Hund schlecht behandelst, haben wir relativ schnell sehr viele Stimmen dagegen. Bei einem Schwein sieht es deutlich anders aus, obwohl das Schwein im Endeffekt genau dieselbe Persönlichkeit hat wie ein Hund. Und trotzdem differenzieren wir so stark, weil es eben nicht denselben Wert hat.
Ja, beziehungsweise wenn du die Leute ansprechen würdest, würdest du sagen, oh, Schweine sind so süß und die sind ja so intelligent. Die können ja auch ganz viele Tricks lernen und sind stubenrein ganz schnell und so. Also es gibt schon so ein Bewusstsein dafür mittlerweile, aber diesen Transfer zu leisten zwischen dieser faszinierenden Tierart und dem Würstchen auf deinem Grill, das ist eben halt das, was vielen wahnsinnig schwer fällt, das hinzubekommen, dass das Gleiche ist eigentlich und dass man da eine Entscheidung fällt in dem Moment. Und von daher, ja, das ist eine große Herausforderung in unserer Zeit. Übrigens auch eine Herausforderung, mit der ich mich selber lange sehr, sehr schwer getan habe. Ich habe eine Tochter, die hat mit 5 Jahren, ohne dass irgendjemand von uns Vegetarierin war in der Zeit in der Familie, hat die gesagt, Mama, wollen die Tiere denn eigentlich, dass wir sie essen? Und ich so, also Ruby, ich glaube, eventuell ziemlich wahrscheinlich eher nicht. Und dann war ich in so einer Diskussion mit einer 5-Jährigen, die Argumente auf den Tisch gepackt hat, deren sich Vegetarier und Veganer bedienen und wo ich wenig gegen sagen konnte. Und dann musste ich das akzeptieren. Und die wird jetzt 24 dieses Jahr und ist Vegetarierin immer noch. Und das hat die mit 5 Jahren angefangen. Und ich habe wirklich viele Jahre gebraucht, um das auch hinzukriegen, obwohl ich ja Verhaltensbiologin bin und weiß um so vieles. Fand ich es einfach sehr lecker. Also ich habe Verständnis für jeden, dem das sehr, sehr schwer fällt. Und ich verurteile das nicht. Für mich war es auch ein langer Weg und ich lebe auch jetzt immer noch nicht wirklich vegan. Ich habe immer noch Produkte, wo ich immer schwach werde. Aber ich bemühe mich sehr, so zu konsumieren, dass es hinhaut. Also dass ich das immer besser schaffe.
Willkommen in meiner Welt. Aber auf einige Dinge kann man nicht verzichten.
Genau, so geht es mir immer noch. Und ich bin tatsächlich ein krasser Genussmensch. Und es gibt einfach Dinge, die ich so liebe. Und da fällt mir das so schwer. Aber ich weiß, dafür kriege ich jetzt schon wieder Haue. Aber ich finde es so wichtig, immer noch so, dass sich eingesteht, dass man nicht perfekt ist. Ich bin weit weg von perfekt. Also das will ich, kann niemand, nobody's perfect. Jeder, selbst jemand, der vegan sich ernährt seit 10 Jahren, wird Dinge tun, die ich verurteile mit seinem Hund oder doof finde. Also lasst uns versuchen, davon wegzukommen, andere immer ständig verurteilen zu wollen und einfach zu gucken, dass jeder versucht, in seinem Rahmen das bestmöglich umzusetzen.
Und ich glaube, dann würden wir schon so viel machen. Ja. Du hast eben gesagt, als du noch ein bisschen mehr Zeit hattest, hast du Vorträge gegeben. Was waren so die Themen deiner Vorträge?
Da ging es immer um Hunde. Und das war eine Fortbildung für Hundetrainerinnen und Hundetrainer oder auch sehr interessierte Hundehalterinnen. Also das war immer das Thema Wissenschaft, ist bei mir natürlich ganz, ganz wichtig. Ne? Also ich finde, meine Herangehensweise ist immer wissenschaftsbasiert. So, also ich gucke mir an, was ist herausgefunden worden und wie können wir das auf unser alltäglichen Umgang mit Hunden anpassen oder im Fall von eben halt Ausbildern, dass man dann guckt, wie kann ich HundehalterInnen anleiten, dass sie das gut umsetzen können mit ihrem Hund. Und da gibt es eben halt immer wieder so spannende neue Erkenntnisse zum sozialen Lernen der Hunde. Das ist mir ein persönlich sehr, sehr wichtiges Thema, dass wir wegkommen von diese Fixierung auf Leckerli, Klicker, hin wieder mehr zu diesem Hunde mehr beobachten lassen, Imitation und also, dass man da so ein bisschen guckt, dass man den Hund mehr abholt, da wo er herkommt. So, dass man die Motivation, über die soziale Interaktion, einfach sich freuen über seinen Hund, dass er was geil gemacht hat. Wie viele Hunde lassen sich leicht anzünden durch Freude oder belohnen durch ein fröhliches Spiel? Und zwar meine ich nicht so ein stereotypes Spiel, wie man einfach nur irgendwie so hin und her ruckelt am Zerrseil, sondern wirklich albern sein und den Hund mal jagen, stolpern, hinfallen. Das finden Hunde so toll. Hunde lieben Menschen mit Humor. Also, dass man mehr in dieses soziale Miteinander wieder zurückfindet, weg von diesem sehr formellen Trainingsansatz, der manchmal in manchen Bereichen völlig angebracht und richtig ist, um eine bestimmte Leistung zu erreichen. Da möchte ich mich gar nicht einmischen. Aber so im alltäglichen Miteinander, und das ist ja das, was die HundetrainerInnen betrifft, dass da mal wieder mehr hinzukommen, dass man auch Welpen gar nicht erst so sehr daran gewöhnt, dass es für alles ein Leckerchen geben muss. Das bringen die von sich aus gar nicht mit, diese Erwartungshaltung. So, und das impliziert, das pflanzen wir so in diese jungen Hunde ein. Und das finde ich immer so schade. Dann hast du da irgendwie einen 5-jährigen Labrador, der sich an der Ampel hinsetzen muss und dafür ein Leckerchen kriegt, wo ich immer so denke, so, das ist so unterm geistigen Niveau dieses Hundes und gar nicht das, was er eigentlich braucht. So, dass man da wieder so, das waren so, vielleicht, wenn man irgendwas sagen kann, waren das so ein bisschen so, auch wenn die Themen sehr breit aufgestellt waren vom das soziale Lernen der Hunde, aber auch aktuelle Erkenntnisse der Wissenschaft oder Streunerhunde, was zeigen uns die Studien von Wissenschaftlern, die wirklich rausgegangen sind und sich in Indien, in Italien, in Spanien, in Marokko hingesetzt haben und Streuner beobachtet haben oder auch Versuche gemacht haben mit freilebenden Streunern, das einfach zu erzählen und was dabei rausgekommen ist und was wir daraus mitnehmen können für unseren Alltag mit Hunden, unseren Umgang mit Hunden, unser Verständnis für Hunde, für ihre Kommunikation untereinander, für ihre Bedürfnisse. Da ist so diese Herangehensweise von, was wollen Hunde eigentlich? Was sind Hunde? Was ist da mittlerweile herausgefunden worden? So das zu transportieren, war mir wichtig. Ich bin jetzt kein Mensch, der ein sehr kompliziertes Training oder eine spezielle Sportart, so wie du, hat, wo man sagt, okay, das baut man am besten mit dem Junghund so und so und so auf, was völlig Sinn macht und richtig ist. Bei mir war mehr so dieser Ansatz für die Allgemeinheit. So der, wenn man es irgendwie einfach sagen kann, dass man Hunde erkennt in ihrem Wesen und glücklich macht, das Individuum. Weil ich glaube, wenn man das schafft, ist es wunderbar, weil glückliche Hunde machen uns verdammt glücklich.
Ich glaube, mit dem Wegfall dieser Vorträge ist was richtig Wichtiges weggebrochen. Ich glaube, es wäre großartig, wenn du irgendwo Zeit findest, um das wieder zu machen. Und wenn ich das jetzt gehört habe, welche Bücher von dir könnte ich lesen, wo ich Ansätze von dem, was du gerade gesagt hast, finde, wenn ich mehr dazu erfahren möchte?
Also die 10 Kompetenzen ist ein Buch, jetzt gerade, das ist ja mein letztes Buch, was im Frühjahr erschienen ist, letzten Jahres. Übrigens, das klingt ein bisschen angeberisch, aber ich muss es schon mal verraten. Ist jetzt ein Spiegel-Bestseller. Ich bin ganz glücklich, habe ich gerade erfahren.
Nein.
Ja, voll cool.
Krass, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, Wahnsinn. Ja, ich bin auch total geflasht. Also jetzt davon mal abgesehen jetzt, ne? Also es ist wirklich, für mich wirklich was Besonderes, weil es ist, glaube ich, mein 12. Buch und ich habe das noch nie geschafft. Ne? Es gab auch Bücher, die ich total gut finde, die sich gar nicht gut verkauft haben. Also es ist für mich auch so ein bisschen so, warum dieses Buch? Aber ja, ich glaube, dieses Buch holt sehr viele Menschen ab, weil 10 Kompetenzen habe ich auch extra sehr breit formuliert, immer die jeweiligen Kompetenzen, weil es mir eben nicht darum geht, irgend so eine perfekte Performance draußen abzuliefern, sondern dass Mensch und Hund zusammen glücklich werden. Und das ähnlich wie bei uns Menschen auch, wenn wir eine gewisse Kompetenzen Vielfalt erreicht haben in unserem Leben, haben wir eine große Möglichkeit, glücklich zu werden als Menschen. Und das sind eigentlich diese 10 Kompetenzen für Hunde, kannst du 1:1 auf uns Menschen übertragen. Eine Kompetenz zum Beispiel ist Zuverlässigkeit. Also wir alle sind unterschiedlich. Aber wenn wir uns etwas von einem Partner, einem Beziehungspartner wünschen, ist es eine gewisse Form von Zuverlässigkeit, eine Planbarkeit. So, sei es deine Persönlichkeit, aber auch deine, was dir wichtig ist im Leben. Also das kann sein, dass mich das total nervt, dass es dir wichtig ist, dass die Geschirrspülmaschine so eingeräumt wird, dass immer alle Löffel in einem Fach sind. Das kann mich tierisch nerven. Aber wenn ich weiß, so bist du nun mal und so bist du immer, dann ist es für mich irgendwas, womit ich gut leben kann. Das ist eine Zuverlässigkeit. Ich kann erwarten, dass du immer so bist. Und das macht mich irgendwie, du bist planbar in deiner Persönlichkeit. Und das sorgt dafür, dass ich ruhiger werden kann und damit das besser akzeptieren kann. Und diese Zuverlässigkeit, die wir immer von Hunden erwarten, die müssen wir erstmal selber imstande sein, den Hunden zu bieten. Wenn ich unzuverlässig bin darin, wie ich versuche, den Rückruf durchzusetzen, dann nimmt der Hund den Rückruf auch nie ernst und nimmt mich als Persönlichkeit auch nicht wirklich ernst und dann ist die Beziehung eher so flodderig. Aber wenn ich mir ganz sicher mit irgendwas bin und das zuverlässig durchsetze, dann wird die Zuverlässigkeit meines Hundes wachsen. Also so diese Kompetenzengeschichte. Ich glaube, wenn ein Buch viel von dem einfängt, was mir wirklich wichtig ist im Umgang mit Menschen und Hunden, ist es das, weil es immer irgendwie ja, ist jetzt althergebracht und nichts Neues, was ich sage, ja auch ein Spiegel ist, so ein bisschen wie wir selber sind. Aber auch, was uns wirklich wichtig ist, das spiegeln uns Hunde auch. Und da so Klarheit reinzukriegen, dass es nicht wichtig ist, dass alle Hunde gleich funktionieren, aber dass es total wichtig ist, dass wir jeden Hund erkennen, wie er ist, tickt, ernst nehmen als Hundepersönlichkeit und zusammen glücklich werden. So, da gehört schon so ein Erwerb von gewissen Kompetenzen dazu. Und das ist mir bei dem Buch wichtig. Und ich kann mir vorstellen, dass der Erfolg auch so ein bisschen daran begründet liegt. Aber für jeden oder jede, die so tiefer einsteigen möchten, finde ich eben halt auch wirklich wichtig, so als Basic was zu wissen über Forschung. Also zum Beispiel Streunerhunde ist ein Buch, was ich wirklich geil finde, dass ich, habe ich jetzt gar nicht selber geschrieben, ich habe ja nur Kapitel übersetzt von Forschern aus der ganzen Welt, aber da steckt so viel Wissen drin über Hunde, weil wir da Hunde beobachtet haben, wie die leben, wenn Menschen sich wenig einmischen. Und das ist einfach ganz erkenntnisreich, dieses Buch. Oder auch Hundeforschung aktuell, wo Udo und ich versucht haben, wirklich so mal zusammenzufassen, was ist der aktuelle Stand. Und das ist eben halt auch immer wieder gut zu wissen. Es gibt so viele Menschen auf dieser Erde, die sich irgendwelche Sachen überlegen, wie Hunde ticken, irgendwelche menschlichen Kopfgeburten, irgendwelche Trainingsansätze, wo du merkst, das hat wirklich mit dem Hundsein so gar nichts zu tun, aber das wird so auf Hunde so rübergestülpt. Und mal wirklich zu gucken, was sagt eigentlich die Wissenschaft? Und das ist etwas, was sehr hilfreich ist, um mal so ein bisschen Klarheit reinzukriegen und dann seinen eigenen Weg auch zu finden im Umgang mit seinem individuellen Hund.
So witzig, du redest so viel von Wissenschaft und bei mir kommt die ganze Zeit nur Gefühl an.
Das ist cool, dass du das sagst, weil ich finde das nämlich auch, das ist ja häufig was, was Leute denken, ne? Dass es Wissenschaft ist, natürlich, in dem Moment, wo du wissenschaftlich arbeitest, musst du rass formell an sowas rangehen und immer wieder deine eigenen Aussagen auch überprüfen, ob die immer noch aktuell sind. Das macht ja Wissenschaft aus, dass immer nie was Statisches ist, sondern dann kommen neue, junge Leute und sagen, ja, aber man könnte das auch so sehen. Lass uns doch mal eine Studie von der Seite ausziehen. Und schwupps, ist irgendwas, was du dachtest, was wirklich richtig ist, sicher ist, was wahr ist, wirklich plötzlich in Frage gestellt. Es ist immer in Bewegung. Also Wissenschaft ist schon wichtig, dass wir da fachlich, sachlich rangehen. Aber ich bin ganz, aus ganz, wahrscheinlich auch deswegen war für mich immer klar, ich gehe niemals in die Wissenschaft. Ich habe das ja studiert und ich finde es total spannend, wie da vorgegangen wird. Es ist wichtig, das zu wissen, die Methoden zu kennen. Aber mir persönlich wäre das nämlich viel zu ernst und viel zu das hört sich jetzt doof an, ich darf nicht eingeschränkt sagen, aber so, ich würde dann immer gleich so springen wollen in den Themen, oh, das finde ich auch noch spannend und das finde ich spannend. Und deshalb war für mich ganz früh klar, ich schreibe oder veröffentliche über Dinge, die andere rausgefunden haben, weil da kannst du viel mehr springen in den Themen auch. Aber Emotion gehört dazu. Also wenn dem Moment, wo du mit einem sozialen Lebewesen wie Hunden arbeitest, musst du emotional sein und das kannst du gar nicht trennen und das wollen Hunde auch. Hunde wollen Authentizität, die wollen keine Menschen, die kleine Maschinen sind, genauso wie wenig, wie wir wollen sollten, dass Hunde Maschinen sind. So, das ist so diese Emotion in der Wissenschaft, also vor allen Dingen Wissenschaft anderen Leuten näher zu bringen, finde ich total schön und immer auch wieder den Vergleich zu ziehen zu uns Menschen, um die Nähe herzustellen zwischen Hund und Mensch ja auch. Ist was mir sehr, sehr wichtig ist. Weil ich glaube, so funktioniert es auch nur. Nur wenn wir irgendwas haben, einen Vergleichsmoment haben mit uns selbst, können wir auch wirklich verstehen, was uns die Wissenschaft über die Hunde sagen möchte.
Was glaubst du, bei wie viel Prozent sind wir angekommen? Oder wie viel Luft ist da in den nächsten Jahren noch nach oben an neuen Erkenntnissen? Oder glaubst du, wir sind in so einem Level, wo wir sagen, wir wissen alles, alles in Anführungsstrichen?
Ich glaube, wir wissen schon eine ganze Menge. Und ich freue mich immer, wenn ich mitkriege, dass sich das so verbreitet. Also wenn ich dann so auch im Fernsehen andere Leute sehe, die irgendwelche Dinge sagen, wo ich sage so, krass, cool, das hat sich jetzt schon verbreitet und das ist jetzt schon ein Allgemeinwissen irgendwie. Ich habe es gerade neulich auch wieder gesehen, so dieses feste Streicheln von Hunden, die so ein bisschen unsicher sind in herausfordernden Situationen, dass dann Oxytocin ausgeschüttet wird und dass man dann den Hunden dadurch ein bisschen Selbstsicherheit vermitteln kann, indem man sie entsprechend anfasst. Das war vor 5 Jahren, war das noch was, wo alle sagt, ach, oh, gute Idee. Und jetzt ist es schon so common. Das ist schon so normal. Und deshalb glaube ich, dass wir schon eine gute Basis haben. Aber vieles, ganz viel Wissen muss noch durchsickern. Also es sind noch so viele Glaubenssätze so fest verankert, gerade im Hundetraining, wo sich viele HundetrainerInnen sich noch schwer tun, sich davon zu lösen und nochmal neu zu denken, nochmal neu ranzugehen. Also ein Thema, was mir zum Beispiel wahnsinnig wichtig ist, ist zum Beispiel Klickern auch durchaus kritisch zu betrachten. Und da auch wieder nie pauschal, dass ich totale Gegnerin bin. Aber ich finde, es wird viel zu inflationär angewandt, vor allen Dingen mit Welpen. Da kräuseln sich mir die Zehennägel hoch, dass man da einfach nochmal genauer hinguckt. Aber da bin ich ganz glücklich. Wir haben dieses Buch Beziehung, Erziehung, Bindung ist jetzt ja erscheint jetzt neu. Und da haben wir ganz tolle Interviews gemacht also Robert Mehl hat dann einen sehr schönen Kasten zugeschrieben über die Auswirkungen aufs Gehirn, wenn Hunde zu viel geklickert werden. Und ich habe ein sehr schönes Interview führen dürfen mit Juliane Kaminski, die ja schon seit sie angefangen hat zu arbeiten, arbeitet sie mit Hunden und Schimpansen, hat sie viel gearbeitet auch, aber vor allen Dingen auch mit Hunden. Und jetzt ist sie in Portsmouth in England und da arbeitet sie eben halt auch zu Kognition da Hunden und sie sagt eben zum Beispiel, mit manchen Hunden können wir Versuche zur Problemlösung nicht machen, weil die geklickert wurden. Die haben die Fähigkeit zur eigenständigen Problemlösung verloren. Die warten die ganze Zeit auf den Klick, dass sie irgendwas richtig machen und machen den größten Blödsinn. Die haben da eine Apparatur, wo sie rauskriegen sollen, wie sie die am besten bedienen, um an irgendwas zu kommen. Und die Hunde, die kann sofort erkennen, wenn ein Hund geklickert wurde, weil der ständig guckt so, macht irgendwas total Albernes, guckt sich um und fragt nach dem Klick, das jetzt richtig war oder das richtig war. Aber er benutzt sein Gehirn nicht mehr eigenständig so. Also jetzt ganz platt gesagt so, ne? Auch das kann man nicht auf alle Hunde übertragen. Jetzt bitte jetzt kein Shitstorm. Die mal geklickert in bestimmten Bereichen, irgendwie Medical Training oder so. Aber es geht um dieses zu massive, ausschließliche Rumgeklickere im Alltag. Und da bin ich ganz froh, dass wir da die Möglichkeit bekommen haben, in dem Buch da auch nochmal so einen kritischen Blick drauf zu werfen. Wo sollten wir vorsichtig sein bei der Anwendung des Klickers?
Weil zu eine große Abhängigkeit dann da ist?
Mhm. Die erwarten eben halt für alles, was sie tun. Ja. Also das ist eigentlich ja das, was die Befürworter des Klickers sagen, so dass die Hunde sehr kreativ werden und sehr anfangen selber zu arbeiten, nach Lösungen zu suchen. Ist aber da eben ganz klar zu sehen, dass die Hunde in diesen Situationen, in diesen Versuchssituationen, wo gefordert ist, mal zu gucken, wie sind Hunde in der Lage, bestimmte Dinge zu durchschauen, zu verstehen, und ein Problem zu Lösung zu finden, eigenständig für ein Problem, ist eine krasse Abhängigkeit vom Feedback des Menschen. Es wird immer nachgefragt, ist das jetzt richtig, was ich tue? Oder das? Oder soll ich vielleicht das tun? Und dabei kommen sie auf, würden jetzt wahrscheinlich BefürworterInnen sagen, so lustige Ideen, tolle, kreative Ideen, aber wenn du die dann vergleichst mit Hunden, die nicht geklickert wurden, die dann einfach wirklich da sitzen und richtig nachdenken und überlegen oder andere Hunde beobachten in ihrem Verhalten und das dann übertragen, wenn es um Imitation geht von Verhalten, soziales Lernen, das ist denen richtig weggeklickert worden. Die verlassen sich nicht mehr auf sowas, was eigentlich im Hund liegt, so dieses Lernen durch Beobachtung, sondern die verlassen sich auf den Klick.
Mhm. Das ist so spannend. Ich hatte vor ein paar Tagen einen Hund im Training. Also neben der ganzen Agility-Geschichte darf ich auch immer mal mit Hunden arbeiten, die in unserer menschlichen Gesellschaft nicht mehr so gut funktionieren. Und da war genau das meine Aussage. Ey, der Hund weiß gar nicht, wer er selber ist. Und er hat in seinem natürlichen Bereich gar keine Lösung, weil er sich nur über das Erfüllen von Aufgaben definiert. Ihr habt dem Hund nicht die Chance gegeben, dass er sich selber kennenlernen durfte in seiner Natürlichkeit. Dann wurde ich mit großen Fragezeichen angeguckt. Dann wurde das erstmal sacken gelassen und dann haben wir angefangen, dem Hund mal zu zeigen, wer er ist, wenn er keine Aufgabe hat. Und das war super spannend zu beobachten. Richtig, dieser Hund war maßlos überfordert mit dem Nichtstun und keiner Erwartungshaltung gerecht werden zu müssen, sondern er selber sein zu dürfen. Super spannend.
Ja, und so traurig, weil es ja oft so gut gemeint ist. Ne? Man denkt, man muss dem Hund...
Total. Ja. Die haben alles gemacht, alles. Und ne, also die haben geweint, weil die so traurig waren, weil die ja nicht wollten, dass es ihrem Hund schlecht geht. Ne? Und das ging denen nahe. Die haben alles in dem besten Wissen und Gewissen für diesen Hund gemacht und es hat nicht funktioniert. Und dann kommt irgend so ein Dude um die Ecke und sagt, ey, ihr habt dem Hund nicht gezeigt, wer er ist. So, Batsch. Kann ich schon verstehen. Aussage, ist erstmal blöd, aber
wichtig. Manchmal ist es ja auch wichtig, Leuten einfach auch noch, also da ist hier Thema Golden Retriever und immer nett sein, das fällt mir manchmal echt schwer, aber das ist Leuten oft auch nicht geholfen, wenn du zu lange um heißen Brei rumredest, sondern manchmal braucht man auch einfach wirklich die Klatsche, natürlich empathisch rübergebracht und dann weiterhelfen und nicht die Leute damit alleine lassen, aber manchmal muss man auch einfach als Augenöffner einmal das klar formulieren. Und vor allen Dingen, wenn ihnen das am Herzen liegt, dass ihr Hund glücklich wird, dann einfach nochmal neu rangehen zu können. Toll.
Wenn wir an der Stelle Wünsch dir was spielen würden, was würdest du dir in den nächsten 10 Jahren für die Hunde in Deutschland wünschen?
Dass wir mehr dahin zurückkommen, den Hund als Individuum, als Persönlichkeit zu sehen, mit genetisch bedingten Rasseeigenschaften, ohne Frage, aber auch darüber hinaus den Hund als Individuum zu sehen. Dass wir uns mehr wieder darauf verlassen, dass wir Hunde als sozial lernende Wesen sehen, dass wir uns ein bisschen, also vor allen Dingen mal, ich meine jetzt nicht im Profibereich da, aber vor allen Dingen aber auch da im Alltag, aber wenn wir in den Familienhundsektor gucken, dass wir mehr uns darauf verlassen, dass wer bin ich, was habe ich als soziales Wesen zur Verfügung, meine Hände, meine Stimme, meine Emotionen, meine Freude, und mich auf der Ebene des Hundes mit diesen Hilfsmitteln, mit meinen Händen die anfassen können, die soziales Feedback geben können, streicheln, rangeln, Körperlichkeit, Fröhlichkeit, dass wir wieder lernen, uns darauf mehr zu verlassen und uns ein bisschen freier machen von externen Hilfsmitteln.
Spannend, dass wir glauben, dass wir nicht reichen, ne?
Ja, genau das, genau. Ich reiche nicht für meinen Hund. Ich finde es immer, also ich mache immer gerne, auch wenn ich im Hundetraining war, was ich ja selten mache, jetzt nur noch leider, aber ganz häufig so, dass ich am Anfang so eine Art kleinen Bindungstest mache, weil die ganz viele Menschen glauben nicht daran. Also wenn sie jetzt zum Beispiel einen motivierten Jäger haben oder einen Hund haben, der irgendwie alle toll findet, alle Menschen, alle Hunde toll findet, glauben die nicht daran, dass sie für einen Hund wichtig sind, dass ich die weggehen lasse und sich verstecken lasse und der Hund sucht, soll die dann suchen. Und eigentlich alle sagen dann, der wird, ich weiß nicht, was der machen wird, der guckt, wo es hier wild und ist weg. Oder nee, der guckt sich um, ach guck mal, da hinten ist eine andere Hündin, da renne ich hin. Und ich habe bisher tatsächlich noch keinen Hund erlebt, der nicht sofort seinem Menschen hinterher ist, um den zu finden. Und ich finde es immer ein ganz schöner Anfang, um den Leuten zu zeigen, dein Hund liebt dich. Der interessiert sich für nichts so doll auf dieser Welt wie für dich. Und wenn du ihm einmal diese Sicherheit nimmst und einfach mal weggehst, ohne dich umzugucken, einfach mal weggehst, dann ist ihm sofort deine Wertigkeit klar und darauf kann man aufbauen. Alle anderen Probleme, da können wir dran arbeiten. Aber das ist die wichtigste erste Erkenntnis, dass du alleine, du als Person für deinen Hund der Anker im Leben bist, der sichere Hafen, das Wichtigste. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass ihr als Team gut funktioniert.
Was steht auf deiner Bucketliste noch? Was möchtest du gerne in den nächsten 10 Jahren noch erleben dürfen? 3 Tage bei mir zugucken? Müssen wir nur die Zeit für finden?
Ja, genau. Jeden Fall, Jan. Sehr, sehr gerne. Nox würde es lieben. Oh, ich würde gerne, ich würde gerne, dass sich im Tierschutzgesetz viel verändert. Dass wir einen ganz anderen Umgang mit anderen Tieren finden, als wir es bisher tun. Dass wir wegkommen von unserer anthropozentrischen Sichtweise, dass wir die geilsten sind auf der Welt und alles wissen und alles können und alle anderen uns unterlegen sind, dass wir mehr Respekt bekommen, egal ob vom Blauwal oder vor der Ameise. Das ist mir wirklich was mir sehr am Herzen liegt, dass wir so ein bisschen runterkommen von unserem Thron, uns mehr begeistern für alles, was so kreucht und fleucht und schwimmt. Das wäre wirklich was ich gerne noch erleben würde, dass wir mit unserer Umwelt sensibler umgehen, auch für unsere Kinder. Dass wir die nächste Generation im Blick behalten und dass das das Wichtigste ist, weg von wirtschaftlichen Interessen. Das geht hier wirklich ums Überleben, auch unserer Art, nicht nur anderer Arten. Und dass wir da eine krass große Verantwortung haben. Das würde ich gerne, wenn ich das große Ganze mir angucke. Ich persönlich bin tatsächlich ein sehr glücklicher Mensch und mache das so lange weiter, wie es mich glücklich macht. Und wenn es mich nicht mehr glücklich macht, werde ich wieder andere Schwerpunkte haben und so. Aber das ist mein Motor und so von daher kann ich jetzt gar nicht sagen, dass ich irgendwie was habe, was ich unbedingt noch möchte, außer dass ich an einem Roman arbeite und hoffe, dass der irgendwann fertig wird und ein großer Erfolg wird.
Oh, das ist aber spannend.
Was nur ein Hobby ist von mir, wo ich mich sehr freuen würde, wenn das wirklich mal wahr werden.
Cool. Kate, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir rocken es an der Stelle ab, weil die vorletzte Aussage so groß ist, dass ich glaube, dass man sie gut stehen lassen kann zum drüber nachdenken. Ich glaube, dass man die Folge 2-3 Mal hören kann und 2-3 Mal was ganz, ganz anderes hört. Ich danke dir sehr. Das war richtig, richtig schön. Und du hast mir sehr, sehr viel heute geschenkt und dafür danke ich dir aus tiefstem Herzen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Worte. Oh,
danke, Jan. Und ich möchte das aber einmal kurz zurückgeben, weil du bist ein wahnsinnig guter Fragensteller und sehr empathisch und hast wirklich wenn du einen Plan hast, einen guten Plan, aber ich vermute eher, dass du sehr spontan die richtigen Fragen gestellt hast. War echt schön.
Es gibt keinen.
Sehr gut, das ist noch besser.
Vielen, vielen Dank. Dir einen schönen Tag und irgendwie bis zum nächsten Mal, wo auch immer und mit was auch immer.
Auf dem Agility-Platz bei dir.
Sehr, sehr gern. Tschüss.
Ciao.